Bittere Mission. Vor einer halben Stunde hatten sie die Front passiert und krochen langsam durch die Nacht auf Saint-Quentin zu, drei Parlamentäre mit weißer Fahne voraus, auf dem Trittbrett ein Trompeter, der in kurzen Abständen Alarmsignale in die Nacht schmetterte. »Nicht schießen, Kameraden, nicht schießen!« Nach kurzem Aufenthalt im Marktflecken La Capelle wurde die vierköpfige Waffenstillstandskommission der Deutschen im Feuer von Leuchtkugeln verabschiedet und fotografiert. So sehen sie also aus, die Boches, die eure Heimat verwüstet haben und nun gekommen sind, den Waffenstillstand zu erbitten. »Wir haben gesiegt, Kameraden!« Fini de la guerre, hier kommt der Frieden. Vive la France, vive la paix. Umsteigen in französische Limousinen, jedem Delegierten einen Wagen, einen Fahrer und einen französischen Offizier des Deuxième Bureau. Diesen Deutschen nämlich war nicht zu trauen. Möglicherweise planten sie mit ihren eigenen Automobilen einen Sprengstoffüberfall auf das Generalkommando der alliierten Armeen bei gleichzeitiger Durchstoßung der Front. Französische Hirngespinste. Major Bourbon-Bouzet, der Bewacher Erzbergers und Kommandant der Geheimdienstabteilung Deuxième Bureau, blickte kalt und prüfend auf den möglichen Verschwörer, neben dem er im Fond des kastigen Peugeots gerade Platz genommen hatte. Nun, einen gefährlichen, konspirativen Eindruck machte das Dickerchen mit dem geschwollenen Kopf nicht gerade auf ihn. Aber bei den Deutschen war alles möglich. Sie waren verschlagen. 50 Kilometer Nachtfahrt auf zerklüfteter Straße durch vom Kriege verwüstetes Niemandsland lagen noch vor ihnen. Astlose Bäume, wie Telegrafenstangen in die Dunkelheit spießend. Die Suchscheinwerfer der Autokolonne tasteten durch einen Gespensterwald, huschten wenig später über das Ruinenfeld von Gies, strichen über zerrissene Stahlarme der Kanalbrücke, Eisenschrott, scheinbar sinnlos verbogen, klagend in den Himmel gereckt. Am Hang über der Oise die Burg der Herzöge von Guise, der Hugenottenfresser und Erzfeinde der Valois. Nur noch ein Trümmerhaufen mit Turmstümpfen, theaterhaft im schwachen Halbmond des Novembers liegend und für Sekunden aufleuchtend im Licht der Limousinen. Übermüdet und erschöpft starrte Erzberger in die Nacht. Die schwerste Mission seines Lebens lag vor ihm. Er wusste es. Ein kalt berechnender Feind erwartete ihn und seine drei Begleiter. »Reißen Sie mit Gott!« sah ihn vor sich, aufgetürmt, Hindenburg, den alten Feldmarschall, den klotzigen Recken in knöchellangem Militärmantel. »Reißen Sie mit Gott!« Seine Abschiedsworte im Sitzungssaal der obersten Heeresleitung im belgischen Spa. Unverwechselbar die kehlig raue Stimme. »Und suchen Sie das Beste für unser Vaterland herauszuholen!« Markig und tragend zitiert wie eine Bibelzeile. Ja, Erzberger stöhnte. Die Hilfe Gottes war mehr als nötig. Sie allein konnte Rettung bringen. Und er, Matthias Erzberger, Schulmeister von der Schwäbischen Alb und Reichstagsabgeordneter seit 15 Jahren, er war zum Werkzeug des Herrn berufen. Er, ja, er, bohrte den Blick in die gespenstisch leuchtende Ödnis der Kriegslandschaft, hörte die Stimme seiner frommen Mutter, hörte sie ganz deutlich und empfing Impulse ihrer tiefen Glaubenskraft. Errette mich, Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Er schnüffelte selbst ergriffen, skeptisch beäugt von seinem Mitfahrer Bourbon Bouzet, und versuchte einzuschlafen. Aber seine Gedanken rannten im Kreise, zuckten und sprangen ihm durch den Schädel und wollten einfach keine Ruhe geben. Nach insgesamt 17 Stunden Reise eine erste Mahlzeit. Salzfleisch mit Erbsensuppe in einem notdürftig überdachten, zerschossenen Bauernhof. Graf Oberndorf, wie gewöhnlich geradezu und renitent, warf den Löffel angeekelt beiseite. Saufraß! Kurz, bündig und zutreffend. Staatssekretär Erzberger dagegen kaute ausdauernd auf einem Brocken Schwein herum, der dem Namen Salzfleisch alle Ehre machte. Nachts halb zwei Erbsen, dachte er, befürchtete Schlimmes für seine Verdauung und als Folge davon mögliche Peinlichkeiten. Gegen 4 Uhr nachts erreichten sie in Ternier die intakte Bahntrasse nach Paris und den für sie hier eingesetzten Sonderzug, Salonwagen und Schlafwagen. Niemand gab Auskunft, wohin es eigentlich gehen sollte. General Winterfeld, Vertreter des Heeres, verheiratet mit einer Französin und dementsprechend sprachperfekt, fragte und verhandelte vergeblich. Schulterzucken beim Bahnpersonal, stur abweisende Mienen der Begleitoffiziere. Ja, meinen denn diese Franzmänner, wir könnten die Stellung ihres Stabes telepathisch durchgeben, Erzberger? Na, eine Brieftaube wäre weitaus effektiver, denke ich, General. Erzberger war bekannt für seine logische Treffsicherheit, auch wenn er durch seinen schwäbischen Akzent im ersten Moment sprachlich etwas schwerfällig wirkte. Oberndorf mischte sich ein, drastisch und zuspitzend, wie er es liebte. Brieftaube im Gehrock, im Prinzip nicht schlecht, Matthias, aber auch nicht ohne Folgen. Gequetschtes Lachen. Scheiß dir nämlich die Tasche gestrichen voll. Aber ich darf doch sehr bitten, Herr Graf. Sie lachten gedrückt. Das letzte Mal für die nächsten Tage. Ein Henkerslachen könnte man es nennen, wenn es so etwas denn gäbe. Ein schweigsamer Bahnbeamter in Schaffnerlivree servierte Cognac. Eine gute Idee. Die mitternächtliche Salzspeise mit Erbsen, aufgeweicht im Magensaft, drückte nämlich noch immer in Aufwärtsrichtung. Belastend dazu kam die schwüle Luft in diesem geschmacklosen Plüschwaggon. Fenster öffnen, angeblich aus Sicherheitsgründen, ausdrücklich verboten. Lächerlich. Das Cognacfeuer strömte den Schlund entlang und rüttelte den Geist auf. Erzberger blies hörbar Atem aus gespitztem Mund, ließ sofort nachschenken und dachte dabei, was haben die eigentlich mit uns vor, dass sie uns etwas Gutes tun? Die Schiebetür wurde aufgerissen und knallte in den Rahmen. Grußlos der französische Verbindungsoffizier. Maréchal Foch erwartet Sie um 10 Uhr in seine Reisewagen. Ein spitz gezwirbelter, dicker Schnauzbart stand ihm unter der Nase. Steinern wie seine Pyrenäenheimat und eisig wie deren Gipfel. Sein Gesicht. Maréchal Ferdinand Foch, Nachfolger Joffres, Oberkommandierender der französischen Streitkräfte. Was führt die Herren hierher? Was wünschen sie von mir? Erzberger stand ihm gegenüber, den Hut in der Hand. Eine merkwürdige Frage. Was für eine theaterreife Komödie wird hier eigentlich aufgeführt? Schweiß stand ihm auf der Stirn und glitzerte entlang der Nasenfalten. Trotz aller Entrüstung blieb er gefasst. Ich bin gekommen, um die Vorschläge der alliierten Mächte zur Herbeiführung eines Waffenstillstandes entgegenzunehmen. Foch kniff die Augen wie ein Kurzsichtiger. Ich habe keine Vorschläge zu unterbreiten, ließ er seinen Dolmetscher sagen. Unverändert kalt und abweisend. Das Wort Vorschläge dabei verächtlich in die Länge gezogen. Die Sieger schlugen nicht vor, sie diktierten. Den Rückzug der deutschen Truppen, die linksrheinische Besetzung, die rechtsrheinische Räumung, die Auslieferung aller U-Boote und der gesamten Kriegsflotte, tausender Lastwagen, Lokomotiven, Flugzeuge, Maschinengewehre, Kanonen, Minenwerfer und sage und schreibe die Abgabe von 150.000 Eisenbahnwaggons. Völlig verteidigungsunfähig wünschte man den Feind. Alle Sehnen durchtrennt und um Frieden bittend. Aber noch schlimmer, Erzberger wechselte die Farbe und das Blut schoss ihm ins Gesicht. Oberndorf sprang entrüstet auf und General von Winterfeld zischte: Unerträglich! Der Würgegriff der Hungerblockade gegen Deutschland, gegen Alte, Frauen und Kinder wird aufrechterhalten. Lebensmittellieferungen werden in Aussicht gestellt. Samstag, 9. November gegen 7 Uhr abends. Verbindungsoffizier Mirou reißt rücksichtslos wie gewöhnlich die Abteiltüre auf. Erzberger, nach stundenlangen Tag- und Nachtverhandlungen über dem Tisch eingeschlafen, schreckt hoch. In französisch gesungenem Deutsch: Funkesbrucker Berlin, Kaiser Wilhelm abgedankt. Kapitän von Wanselow, der Delegierte der Marine, der am Nachmittagsprotokoll des ersten Verhandlungstages arbeitet, schaut entgeistert auf Erzberger, der genauestens vertraut mit den Lansing-Noten Präsident Wilsons, nickt nur. Die Völker der Welt können und wollen kein Vertrauen in die Worte derjenigen setzen, die bisher die Beherrscher der deutschen Politik gewesen sind. Wenn die Regierung der Vereinigten Staaten mit den militärischen Beherrschern und monarchischen Autokraten Deutschlands jetzt verhandeln muss, dann muss sie nicht Friedensverhandlungen, sondern Übergabe fordern. Aus der dritten Note Präsident Wilsons vom Oktober 1918. Erzberger stierte vor sich hin. Ungewohnt verquollen aussehend, nackt sein Gesicht, ohne die typisch kreisrunden Augengläser. Es musste ja so kommen, meine Herren. Der Kaiser geopfert als Voraussetzung für Verhandlungen. Dem erpresserischen Druck des Weltverbesserers Woodrow Wilson konnte das deutsche Kaisertum nicht standhalten. Nun wird das Ausland sagen, die Deutschen sind als Sieger so brutal, wie sie als Besiegte verachtenswert sind. Und sie haben recht. Seien wir ehrlich. Wir spekulieren darauf, mit der Abdankung des Kaisers politische Geschäfte zu machen. Er stand auf, lief den Mittelgang mehrmals hin und her, zog dabei die Brillenbügel um die Ohren. Die Tatsachen sind gegeben, meine Herren. Und nach mehreren tiefen Atemzügen resümierte er mit Hindenburgs Abschiedsworten von Spa: Versuchen wir also, das Beste für unser Vaterland herauszuholen. Erzberger bekniete die Alliierten. Er beschwor sie, von ihren Maximalforderungen herunterzukommen, erklärte mehrmals deren Unerfüllbarkeit. Er erkämpfte tatsächlich einige Korrekturen im Katalog des alliierten Hexenhammers, obwohl die Gegner Hindenburgs Depesche an Erzberger, rücksichtslos wie sie waren und gegen jeden diplomatischen Brauch, geöffnet hatten und wussten, dass sie mit den Deutschen spielen konnten wie die Katze mit der halbtoten Maus. Gelingt die Durchsetzung unserer Forderungen und Interessen nicht, so wäre trotzdem abzuschließen. Von Hindenburg, Depesche an Erzberger vom 10.11.1918. Das Hauptanliegen der Deutschen aber, der Abbruch der Hungerblockade, bleibt unerreicht. Tausende Unschuldige müssen noch sterben. Die Deutungshoheit der Sieger wird sie kleinrechnen und totschweigen. Statistisch verwirren. Erzberger verbittert. Ein Volk von 70 Millionen leidet. Aber es stirbt nicht. Foch regungslos. Très bien. Denke sich der Leser seinen Teil zu diesem sehr gut. In der Nacht zum 11. November unterschrieb die Deutsche Waffenstillstandskommission unter Leitung von Staatssekretär Matthias Erzberger im Walde von Compiègne den Vertrag. 6 Stunden später war die Furie Krieg in Fesseln gelegt. Die Waffen nach mehr als 4 Jahren endlich zum Schweigen gebracht.